Wenn wir über Frauen in der Bibel sprechen, was wir jetzt schon die ganze Zeit tun, dann darf die Lydia nicht fehlen. Ich euch jetzt frage, Lydia, was fällt euch dazu ein? Bitte? Geschäftsmäßig mit Stoffen? Was war hier? Purpurhändlerin? Sie hat ihr Haus zur Verfügung gestellt für Paulus, ja, und seine Leute. Bitte? Die erste Christin in Europa. Ja, Frauenpower. Sie hat zugehört. Da hat jemand den Text gelesen. Ah, irgendwann mal. Sie war gottesfürchtig, genau. Also, ich habe es reingeschrieben, ohne den Text zu lesen. Ich dachte, über Lydia muss man einfach reden. Und dann war ich erschrocken, wie kurz der Abschnitt ist, was da eigentlich steht. Wenn man da reinguckt, in Apostelgeschichte 16, da heißt es, wir, also Lukas, Paulus und wer alles so dabei war, blieben aber einige Tage in Philippi. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Haus getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. So alles, mehr steht nicht da. Also weiter hinten kommt noch ein Vers, den gucken wir nachher. Also Lydia, eine Frau, die stammt aus Thyatira. Weiß kein Mensch, wo das liegt. Ich sag's euch, in der heutigen Türkei im Westen. Thyatira ist wahrscheinlich sogar besser bekannt aus den 7 Sendschreiben, weil eins der 7 Sendschreiben in der Offenbarung geht an die Gemeinde dort in Thyatira. Und bekommt da ganz viel Lob für ihre Gottesfurcht und eine auf den Deckel, weil ihr wird vorgeworfen, sie würde Götzendienst betreiben. Aber das ist 40 Jahre später. Ja, jetzt zur Zeit Lydias ist Thyatira, da muss man aufpassen, eine bedeutende Handelsstadt. Und zwar, man höre und staune, Haupthandelszweig Purpur. Also Produktion und Vertrieb. Es ist aber auch die Zeit des Aufbruchs und der Gemeindegründungen. Als Lydia dem Paulus begegnet, das ist erst seine 2. Missionsreise, da ist noch nicht so viel in der Welt passiert, was das Evangelium betrifft. Und somit ist es eine Zeit der Entdeckung. Ja, das Evangelium kommt seit kurzem in die heidnische Welt und jetzt müssen sie erstmal entdecken. Was bedeutet es eigentlich, das Evangelium den Heiden zu bringen, wir als Juden? Ganz kurz davor, im Kapitel davor, wurde das ganz heiß diskutiert. Wird sehr ausführlich in der Apostelgeschichte beschrieben. Ja, die große Frage, muss jemand, der an Jesus glauben möchte, also der Christ werden möchte, das Wort gab es noch gar nicht so richtig zu der Zeit, der Christ werden möchte, muss der erstmal Jude werden? Und muss der sich dem Gesetz Mose verpflichten? Also nicht nur den 10 Geboten, sondern dem ganzen Gesetz Mose. Paulus schreibt es dann im Galaterbrief, er sagt, wenn ihr euch dem Gesetz verpflichtet, seid ihr dem ganzen Gesetz verpflichtet. Und die Apostel kommen zu dem Schluss, nö, das müssen wir nicht. Müsst ihr mal nachlesen in Ruhe, Apostelgeschichte 15. Hochspannend und vor allem für uns heute, für die Entwicklung immer noch hochbedeutend. Und der Schlusssatz vom ersten Konzil der Apostel, der lautet: Es gefällt dem Heiligen Geist und uns, spannende Formulierung übrigens, euch weiter keine Last aufzuerlegen als nur diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet von Götzenopferfleisch, vom Blut, vom Ersticken, Erstickten und von Unzucht. Allein diese vier Stichworte wären jetzt schon eine eigene Predigt. Ja, wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht. Und mit dieser Botschaft haben sie Boten ausgeschickt nach Antiochien und in die Gemeinden. Und mit dieser Botschaft, auf dieser Welle, dieser Botschaft schwimmt auch Paulus in die zweite Missionsreise. Das ist nämlich eine der Nachrichten, die er natürlich auch in seine gegründeten Gemeinden, die er besucht, mitbringt. Weil dort ja diese Diskussion aufkam, ja, die Juden und die Heiden und zusammen, ja, wie wird denn das jetzt hier? Und in dieser Zeit ist eben Lydia begegnet dem Paulus. Hier in Thyatira sind also Lydias Wurzeln und es ist anzunehmen, dass ihr Beruf als Händlerin, als Purpurhändlerin sie nach Philippi gebracht hat. Spricht einiges dafür, dass sie später zurückgegangen oder weitergezogen ist, weil als Paulus ein paar Jahre später an die Philipper einen Brief schreibt, wird die Lydia nicht erwähnt. Und der Paulus, wer Paulus Briefe, wenn man die liest, Paulus war ja teilweise recht großzügig mit Grüßen. Ja, dann also die Phoebe und den Karl-Heinz und den Gustav und so weiter und dann vielleicht noch einen Satz dazu und so weiter, grüßt mir den und grüßt mir den. Über die Lydia kein Wort. Deswegen diese Annahme. Warum sie überhaupt so eine Bedeutung bekommen hat, ist, glaube ich, Esther hat es gesagt, weil sie gilt so als die erste Christin Europas. Wird immer wieder gesagt, ob so ist, würde ich an anderer Stelle diskutieren. Was auf jeden Fall ist, sie ist die erste Frau, die Paulus in Europa tauft. Okay. Warum ich das so sage, ist, wir wissen nicht, wahrscheinlich gab es zu der Zeit schon eine Gruppe in Rom und das gehört auch zu Europa. Aber also, am Rande. Also, und dann steht sie in der Apostelgeschichte mit einer Aussage, mit einem Satz, deswegen habe ich das auch so hingeschrieben, Lydia, die Gottesfürchtige. Und das möchte ich mir mit euch mal ein bisschen anschauen. Eigentlich was sagt der Text eigentlich über die Gottesfurcht der Lydia? Und deswegen habe ich überhaupt eine Präsentation gemacht, weil ich habe 7 Punkte gefunden. Ja. Der Ausdruck Gottesfürchtige, der wurde verwendet für Nichtjuden, die aber interessiert waren. Also es waren noch keine, die konvertiert waren, sondern die sind zur jüdischen Versammlung gegangen, was ja hier in Philippi schon eine spannende Geschichte war, weil es gar keine Synagoge gab, und haben zugehört. Ja, sie waren interessiert, aber sie waren noch nicht so, dass sie gesagt haben, wir wollen Juden werden. Das versteht man hier an dieser Stelle unter Gottesfürchtige. Und so begegnet sie Paulus, der kommt an den Fluss, weil sie dort sich die kleine Gemeinde versammelt. Wie gesagt, Philippi hat keine Synagoge und deswegen am Fluss, vielleicht wegen der Reinigungsmöglichkeit, und es sind auch nur Frauen, was es nicht möglich macht, einen jüdischen Gottesdienst zu feiern. Bei einem jüdischen Gottesdienst müssen 10 Männer anwesend sein, sonst geht es nicht. Und jetzt schauen wir auf die Gottesfurcht von der Lydia. Lydia wird beschrieben als Gottesfurcht. Gottesfürchtig oder Gottesfürcht hat nicht damit zu tun, dass ich mich vor Gott fürchte, also dass ich Angst habe vor ihm. Das ist nicht so der erhobene Zeigefinger, so eines drohenden Gottes. Gottesfürcht ist vielmehr, ich erkenne die Göttlichkeit dieses Gottes an und verehre ihn. Das gehört zusammen. Weil in der Welt der Lydia ist ja Gott nicht gleich Gott. Lydia kommt aus einer Welt, in der viele Götter und Halbgötter und selbstberufene Götter eine Rolle spielen. Ja, die 12 Götter des Olymp, was man so kennt, Zeus, Athene und so. Und darüber raus gab es noch 30 andere, allein bei den Griechen. Dann kommen noch die dazu, die verschiedenen Volksgruppen selber verehrten. Die Halbgötter wie der Herkules, und wo es so viele schöne Filme drüber gibt. Und wir erinnern uns an Athen, die Griechen waren sogar so vorsichtig und haben gesagt, wir bauen lieber noch einen Altar von Gott, den wir nicht kennen. Ja, darüber predigte dann der Paulus, sagt, über den unbekannten Gott. Also die Götterwelt war recht breit aufgestellt. Und zu dieser Götterwelt kamen jetzt noch die selbsternannten Götter, dass mancher römischer Kaiser die Göttlichkeit für sich beansprucht hat. Und da wird das Thema Anerkennung eines Gottes plötzlich ein ganz intensives Thema. Weil die wollten ja verehrt werden. Manche haben ja eine Statue gebaut und soll es davor niederfallen. Ja? Und da ist diese Gottes, was ich vorher gesagt habe zum Thema Gottesfurcht, ich erkenne diesen Gott an und verehre ihn, gewinnt dadurch durch diese Götterwelt eine ganz besondere Bedeutung. Also in dieser Welt lebt Lydia, hier Gottesfürchtige genannt, das bedeutet, hier in diesem Zusammenhang, sie wusste vom Gott Israels, anerkannte und ehrte ihn. Und damit ist sie in ihrer Zeit nicht allein. Es gab Flavius Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, schreibt über die Juden in Antiochia, also Syrien oben, sie zogen eine Menge Griechen zu ihrer Gottesverehrung herüber. Ja, also da war so eine Bewegung da, dass die Gottesverehrung der Juden die Menschen neugierig gemacht hat. Ja, und das ist ganz spannend, wenn man Bibel liest, gibt es einen Satz im Galaterbrief, da heißt, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und es sind solche Zeichen dieser Erfülltheit der Zeit. Es ist eine Bewegung, es ist eine Frage da, Frage nach diesem Gott Israels, es ist ein Interesse da, und das ist der Boden, um das Evangelium auszubreiten. Ja. Ganz im Gegensatz zur Bewegung, die wir heute haben, also zumindest hier bei uns in Deutschland und in Europa, die eigentlich von Gott weg tendiert, ja, das Abwenden von Gott. Und der Text der Lydia stellt dann schon die Frage an mich und die Menschen von heute, inwieweit erkennst du den Gott der Bibel, so wie ihn die Bibel beschreibt, an als Gott überhaupt? Das ist ja eine große Frage, wenn man mit Menschen redet. Ja, Gott gibt es doch gar nicht. Ja, oder zumindest nicht den, oder es gibt doch ganz viele. Ja, an welchen glaube ich denn jetzt? Also inwieweit erkennst du diesen Gott an? Erkenne ich überhaupt Gott einen Gott an oder leugne ich ihn? Lydia hat eine Ahnung bekommen und verehrt diesen Gott. Und so verwundert es nicht, dass als Paulus dann auftaucht und erzählt, dass sie ihm zuhört. Kam ja vorher auch, sie hörte zu. Paulus erzählt von Gott, und zwar von dem Gott, dem die Lydia zugetan ist. Und da hat sie Interesse zuzuhören. Es gab ja noch keine Bibel. Ja, heute könnte ich hergehen und sagen, hier, die Bibel, lest nach. Gab's nicht. Konnte man nicht. Und Bücher und Buchrollen, die waren unheimlich teuer. Also auch eine Frau wie die Lydia, die ich als wohlhabend einschätzen würde, ohne es wirklich beweisen zu können, ja, hätte sich kein komplettes Altes Testament leisten können. Ja, wir lesen zum Beispiel beim Kämmerer vom Morgenland, der hat sich eine Jesaja-Rolle geleistet. Und das war ja dann auch ein Klopper. Ja, das war jetzt nicht nur so Taschenbuchformat, war ja alles handgeschrieben. Aber es war möglich, an die Bücher zu kommen und sie zu lesen, weil das meiste aus dem Alten Testament war zu der Zeit schon ins Griechische übersetzt. die sogenannte Septuaginta, und lesen konnte Lydia vermutlich auch. Aber es war einfach nicht üblich, sich privat eine Bibliothek zuzulegen. Und wenn Lydia etwas von Gott hören wollte, musste sie irgendwo hingehen, wo der Text auf Griechisch gelesen wurde. Das heißt, es gab es nicht in Philippi, da musste sie nach Thessaloniki oder was weiß ich, in welche Synagoge, war nicht einfach. Oder vorher von Thyatira, da war es einfacher, weil da wissen wir, dort gab es überall Synagogen. Und dann kommt so ein Reiselehrer wie Paulus, um zu predigen. Und dann stand Lydia mit offenen Ohren da. Und das ist aber schon ganz viel, die Bereitschaft, wenn jemand kommt, mir was erzählt, zuzuhören. Ist nicht überall so. Und auch hier ist wieder die Frage, hören Menschen unser Zeug eigentlich noch auf das, was Gott zu sagen hat? Oder was die Menschen zu sagen haben, die versuchen, ihnen Gott und Jesus nahe zu bringen? Und auch als Christ muss ich mich das ja fragen, bin ich überhaupt noch bereit zuzuhören, was Gott mir zu sagen hat? Oder habe ich bei jedem Bibeltext, den ich lese, eigentlich schon die Auslegung im Kopf? Oder bin ich bereit, so einen Text nochmal völlig neu zu hören, zu lesen und zu verstehen? Damit das möglich ist, braucht es eins, und das beschreibt der Text hier als offenes Herz. Jetzt war ich hier nachlässig, damit ihr ein bisschen wisst, wo ich bin. Und das haben wir gelesen, das hat die Lydia geschenkt bekommen. Der Herr tat ihr das Herz auf. Sie hört zu, sie ist bereit und der Herr öffnet ihr das Herz. Und das finde ich eine hochinteressante Erfahrung. Wenn Gott mein Herz so berührt, dass etwas aufbricht, dass etwas möglich ist, was vorher nicht möglich schien. Dass etwas möglich ist, an das vorher vielleicht gar nicht zu denken war. Und dass der Tod Jesu, das Kreuz und die folgende Auferstehung, das ist so was Undenkbares. Etwas, was ein Mensch nicht denken kann, weil es einfach jeglicher menschlicher Logik widerspricht. Es kommt im menschlichen Denken nicht vor. Und wir lesen dann in einem Halbsatz, dass Gott es ist, der Lydia das Herz öffnet, sodass sie überhaupt verstehen kann, wovon Paulus hier spricht. Keiner wird empfänglich für das Evangelium, wenn Gott durch seinen Geist nicht unser Herz dafür bereit macht. Und so wird Lydia durch Gottes Geschenk empfänglich fürs Evangelium. Und da heißt es im Text, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Ja, jetzt hört die Lydia nicht nur interessiert zu, sondern das, was sie hört, das erreicht sie auch. Und zwar in ihrem Herzen. Ja, das ist nicht mehr intellektuell, sondern das berührt sie so sehr. Wir hatten das letzte Woche in der Predigt, ja, Kopf und Herz, dass es wieder zusammenfindet. Es ist ein Blitzen und Zucken, ein Oho und ach so, ein Erkennen und ein Staunen, wenn unserem Herz bewusst wird, was auf Golgatha wirklich geschehen ist und was das für mich persönlich bedeutet. Dass ich persönlich Zugang zu Gott habe. Und zwar nicht, wie man es kannte zu der Zeit, indem man Opfer bringt, man die Gnade Gottes erbittet und indem man sich als würdig erweist. Nein, sondern einfach, weil Gott mich liebt. Dieser große Gott, den ich gar nicht denken kann, dass ich dem so wichtig bin, dass er einen Blick hat für mich und dass er mich liebt. Und Liebe und Zuneigung, das ist was, das kann Lydia begreifen und das können wir begreifen. Und bei der Lydia führt es dann ganz automatisch dazu, dass sie den Glauben annimmt in der Taufe. Sie nimmt den Glauben an Jesus Christus, sie nimmt ihn an als Heiland und Erlöser. Und zu der Zeit war es das sichtbare Zeichen, dass man sich dann halt, wenn man das angenommen hat, hat taufen lassen. Ja, und das konnte recht schnell gehen. Ich habe vorhin den Kämmerer aus dem Morgenland erwähnt. Der eine oder andere hat die Geschichte vielleicht vor Augen. Philippus, der fährt da mit dem Wagen entlang. Philippus bekommt den Auftrag, erzählt ihm mal vom Evangelium. Philippus springt auf den Wagen auf. Dann fahren die 2-3 Stunden miteinander. Er erklärt ihm mal schnell, was in der Jesaja-Rolle da steht, mit dem Lamm Gottes und so weiter. Nach 2-3 Stunden sagt der Kämmerer, ja, ich glaube das jetzt alles, was hindert mich, dass ich taufen lasse? Da ist doch Wasser. Steigen wir aus, taufen, fährt er wieder heim. Irgendwo nach Afrika. Ja, es ging recht fix. Und so stelle ich mir das bei der Lydia auch vor. Das Herz geht auf, trifft eine Entscheidung, sagt, wir stehen doch schon im Wasser, lassen wir uns taufen. Bei uns heute ist es ein bisschen anders. Es gibt immer wieder Leute, die meinen, man müsste doch so machen wie in der Bibel. Aber wir dürfen wissen und dürfen auch nicht vergessen, es war die erste Situation, wie vorhin beschrieben, das war alles Neuland. Ja, wurde ja gesagt, vielleicht die erste Christin überhaupt in Europa. Ja, da gab es noch keine Regeln, wie man das macht und so weiter. Da hat man es halt gemacht, wie es ging. Und das Evangelium kam ja zum ersten Mal an die Ohren dieser Menschen. Da gab es keinen langen Vorlauf. Bei uns heute ist es ja völlig anders. Du kannst das Evangelium, zumindest bei uns in Deutschland, in Europa, überall hören. Du brauchst nur einen Fernseher anzumachen und die richtigen Sender einzustellen. Kannst du 24 Stunden am Tag irgendwas über Glaube an Jesus und Evangelium hören. Ja, ERF, Bibel TV, ich weiß nicht, da gibt es bestimmt noch ein paar andere. Hier der katholische, wisst ihr, ist der Radio Horeb und jede Menge. Ihr wisst, was ich meine. Ob aber die Menschen bereit sind, es Gott anzuerkennen, ihm zuzuhören, das Herz sich berühren zu lassen und es anzunehmen und dann entweder ihre Taufe, die sie schon als Kind empfangen haben, weil es den Eltern wichtig war, oder aber sich dann taufen zu lassen. Das steht auf einem ganz anderen Blatt geschrieben heute. Lydia hat das alles durchlebt und ist jetzt eine Nachfolgerin Jesu. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, als ihr zum Glaube gekommen seid. Was in eurem Herz war. Aber wenn man so ein großes Geschenk empfangen hat, dann ist es eine ganz natürliche Geschichte, dass man sagt, ich möchte was zurückgeben. Dankbarkeit treibt die Lydia an. Sie hat was Wunderbares erfahren und jetzt ist aber ja so, das ist ein bisschen der Nachteil bei Gott. Du kannst jetzt nicht Gott sagen, ich möchte mich total bei dir bedanken, ich lade dich mal zum Kaffee ein. Funktioniert ja so nicht. Obwohl das total klasse wäre. Ja? Also ich habe mir das schon so oft gedacht, Jesus, jetzt so einfach mit dir hier zusammensitzen, bei einem Gläschen irgendwas oder bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen und einfach mal miteinander quatschen, das hätte schon was. Geht aber so nicht. Also bitte ich diejenigen, die mir diese Botschaft gebracht haben, zeige ich da meine Dankbarkeit und so bittet sie Paulus, Silas und die bei ihm waren, dann wohnt doch bei mir, ich beherberge euch, ihr braucht eh ein gescheites Dach über dem Kopf, kommt zu mir. Und am Schluss heißt, anscheinend haben sie sich ein bisschen geziert, sie nötigte sie. Also wurde ja vorher auch gesagt, die Frau wusste, was sie wollte, war forsch, die hat dann den Paulus schon und die Truppe zu sich heimbekommen und hat sie bewirtet. In der heidnischen Welt oder auch im Alten Testament hätte man ein Dankopfer gebracht. Ja, das war aber hier ja nicht mehr dran. Und so muss die Dankbarkeit der Lydia sich einen Weg bahnen. Und das heißt bei ihr, ich möchte dem Boten Gottes was Gutes tun. Bei uns ist auch das wieder ein bisschen anders wie damals. Ja, wie zeige ich heute meine Dankbarkeit gegenüber Gott? Ich stehe ja vor demselben Problem, ich kann ja auch nicht zum Kaffee einladen. Wie zeige ich meine Dankbarkeit gegenüber Gott? Ja. Also wir hatten heute jetzt Beispiel, der Helmut hat uns gesagt, Leute, ich bin so dankbar. Das und das ist passiert. Ich bekenne es vor anderen und gebe es weiteren, dass sie sich mit mir dran freuen können. Ein Teil und der andere Teil, dass ich Gott selber dafür danke, durch Gebet. Aber auch Dankbarkeit kann ich zeigen, indem ich tue, was im Sinne Gottes ist. Können wir übrigens nachlesen. Wir haben eine Bibel im Gegensatz zu Lydia. Können wir reinschauen ab und zu mal. Wir zeigen unsere Dankbarkeit, wie wir miteinander umgehen. Ja, was hat Jesus gesagt? Woran soll man seine Jünger erkennen? Dass sie zueinander Liebe haben. Und dann ein nicht unwesentlicher Teil der Dankbarkeit, gerade in unserer heutigen Zeit, dass wir was von den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, weitergeben. Ja, heute bei uns ist es meistens Geld. Manchmal sind es auch Sachspenden. Und das ins Reich Gottes geben. Wobei Reich Gottes eben sein kann Mission. Reich Gottes kann aber auch sein an Bedürftige. Ja? Was ihr diesem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. So zeigt sich bei uns Dankbarkeit oder kann sich Dankbarkeit heute bei uns zeigen. Bei der Lydia sehe ich diese Dankbarkeit, die St. Paulus und seiner Gruppe erweist, als einen Entwicklungsschritt in ihrer Gottesfurcht. Ja, von diesem, ich erkenne den Gott an, ich investiere in diesen Gott, in dieses Reich Gottes und hier eben in Jesus, der so viel für mich getan hat. Und dann ganz praktisch natürlich in seine Gemeinde und die, wo die Botschaft verkündet. Und dass der Glaube schon ziemlich gut verankert ist mit der Lydia, das zeigt sich dann im letzten Punkt. Sie steht zum Glauben, als es schwierig wird. Philippi ist nur ein kleiner Ausschnitt. Es steht nirgendwo, wie lange sie eigentlich da waren, aber es klingt so, als ob das relativ gut. In Thessaloniki waren sie dann anderthalb Jahre. Aber Philippi, das klingt so noch Durchlaufstation. Und der Paulus und der Silas, die laufen durch die Stadt. Dort treffen sie auf eine Frau, die hat einen Wahrsagegeist. Die kann also über andere wahre Dinge sagen und die brüllt dem Paulus und dem Silas hinterher. Das sind Boten des lebendigen Gottes und so. Das sind Paulus, also diese Form von Anpreisung hat dem Paulus und Silas nicht gefallen und dann haben sie diesen Wahrsagegeist ausgetrieben. Denkst nichts Schlimmes, der Frau was Gutes tun, Pustekuchen, dafür sind sie im Knast gelandet. Und es klingt im Text, als wäre das alles in recht kurzer Zeit geschehen, wie gesagt. Gefangennahme aus religiösen Gründen gab es immer wieder, vor allem wenn es um die Verehrung des Kaisers geht, beziehungsweise um die Verweigerung. Und so war die Gefangennahme von Paulus und Silas gar nicht so einfach für die Lydia. Weil die erste Frage ist, muss ich jetzt auch was befürchten? Ich habe ja diese Aufwiegler, als solche wurden sie eingesperrt, ich habe die beherbergt. Das weiß die Nachbarschaft. Das wissen die viele in der Stadt. wirkt sich das vielleicht auf mein Geschäft aus? Weil die Stadtrichter, die den Paulus ja ins Gefängnis stecken, und die High Society, die gehören zu meiner Kundschaft. Und die empfehlen mich weiter. Was ist, wenn sich das herumspricht? Ja, solche Fragen treiben einen dann plötzlich um, wenn so etwas passiert. Und dann werden Glaube, Gottesfurcht und Gottvertrauen auf die Probe gestellt. Und das hat die Lydia hier ganz kurz nach ihrer Taufe schon direkt erfahren, was das heißt. Und dann natürlich auch ist jetzt die Gruppe, die sich bei mir trifft, dieses kleine Grüppchen, ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt schon Gemeinde nennen hätte können, die sich bei Lydia im Haus treffen, sind die jetzt vielleicht im Fokus der anderen? Achten die jetzt genau drauf, was wir tun und machen? Ja, bei uns wird's dann heißen, diese Gruppe wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Gab es schon damals. Außerdem, wie gesagt, die liebe Nachbarschaft. Der Paulus selber ist mit solchen Situationen bestens vertraut. Ja, der war schon ein paar Mal im Gefängnis, wurde schon gesteinigt und der hat da schon einiges durch. Der hat Erfahrung da damit. Was nicht heißt, dass es ihm leichter fällt. Aber für die Lydia ist das alles neu. Wie gehe ich da damit um? Und so steht sie als Anfängerin im Glauben gleich mittendrin. Doch was sie im Glauben erfahren hat, lässt Lydia nicht zurückweichen. Sie steht zu Paulus und Silas und als die aus dem Gefängnis entlassen werden, lässt sie sich sie selbstverständlich wieder in ihr Haus. Mehr noch, selbst während der Gefängniszeit, wobei die wahrscheinlich nur ein, zwei Nächte ging, trifft sich die Gemeinde weiter dort zum Beten. Wir können das nachlesen, Apostelgeschichte 16, Vers 40. Da wird sie nochmal mit dem einen Satz erwähnt. Dann gingen sie aus dem Gefängnis, also Paulus und Silas, und gingen zu der Lydia. Und als sie die Brüder und Schwestern gesehen und sie getröstet hatten, zogen sie fort. Es hat einfach den Hintergrund, dass die Stadtrichter gesagt haben, Leute, bitte verlasst die Stadt, wir wollen euch hier eigentlich gar nicht haben und so. Und dem tragen sie dann Rechnung. Lydia nimmt es in Kauf, schief angeschaut zu werden oder gar Kunden zu verlieren. Was sie im Glauben hat, ist ihr wichtiger als das, was sie eventuell verlieren könnte. So habe ich diese Texte gelesen. Ja, ihr Lieben, Lydia, die Gottesfürchtige. An mich stellt sie viele Fragen. Nach der Tiefe meiner Beziehung zu Gott, also meiner Gottesfurcht, nach meinem Herzen und wie ich mich verhalte, wenn es schwierig wird. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, der Lydia kann man ganz erstaunliche Dinge entdecken. Und danke, dass wir gerade auch solche kurze Berichte haben und die plötzlich ganz bedeutsam werden können. Und danke, dass den Weg, den du der Lydia vorgezeichnet hast, dass es da so viele Menschen gibt und dass auch wir dazugehören, die diesen Weg gehen. Ja, dass du unsere Herzen erreicht hast und dass wir dir begegnet sind und dich annehmen durften. Und wir können immer nur wieder bitten, dass wir offen bleiben für das, was du uns auch heute zu sagen hast. Und wir können nur bitten, dass wir, wenn wir in schwierige Situationen kommen, in kleine oder auch in größere, dass wir durch dich und durch deinen Geist die Stärke haben, standhaft zu bleiben. Danke für diese Lektion, Jesus. Amen.